Hallo, Herr von Becker.
Hallo, grüße Sie.
Herr Becker, was verbirgt sich hinter der Geschichte des Iflandrings?
Ja, wohl mehr so ein Kuriosum ursprünglich. Also der Theaterdirektor, Dramatiker und auch Schauspieler August Wilhelm Ifland, der 1814, ich glaube, in Berlin gestorben ist. Er war zuletzt Intendant des Berliner Schauspielhauses, wurde mal berühmt, weil er die Uraufführung von Schillers Räuber gespielt und zur Uraufführung gebracht hatte, sehr umstritten damals. Der hatte wohl mehrere Ringe zur Hand oder am Finger und hat die gelegentlich an Freunde oder Freundinnen auch verschenkt. Da war dann sein Abbild eingeprägt und irgendwie einer dieser Ringe ist dann plötzlich Kult geworden und über eine Schauspielergeschichte im 19. Jahrhundert in Berlin von der Familie Devrient ausgehend oder Devrient, die Schauspieler waren, immer so weitergegeben worden und eigentlich so der erste große berühmte Träger an dieses Rings, der ihn auch lange hatte. Das war dann der Schauspieler Albert Bassermann im 20. Jahrhundert. Der hatte ihn von 1911 bis 1952. Das war auch jemand, der dann wegen seiner jüdischen Frau von den Nazis verfolgt wurde. Vorher aber ein großer Star des Berliner Theaters vor 45 und vor 33, also noch zur Weimarer Republikzeit war.
Welche Relevanz hat denn der Ring tatsächlich für die deutschsprachige Theaterwelt? Und worin begründet sich auch möglicherweise seine Bedeutung?
Also ich glaube, er hat keine sehr große direkte, praktische Relevanz. Er ist mehr so eben eine Legende, er ist ein Kuriosum, er ist auch lange Zeit ein Unikum gewesen, weil es halt so einen Ring, später gab es dann also so Abwandlungen oder sowas, aber eben nur einmal gab, dass es er sich damit verbindet, mit dem angeblichen Wunsch Iflands, dass ihn immer der größte Schauspieler, also ein männlicher war damals nur gedacht, deutscher Zunge, wie es dann noch eins hieß, tragen sollte und dass er eben von dem jeweiligen Träger an den nächsten vermacht werden sollte, indem der gerade Gekürte nach dem Tod des Vorgängers, wenn der Umschlag im Testament oder wo auch immer geöffnet wurde, dass der dann auch relativ schnell in einem verschlossenen Umschlag für den Fall, dass er versterben würde, den nächsten benennen sollte. Das hatte nämlich auch seine Bewandtnis, dass einmal jemand den Ring bestimmt hatte und dann sind immer die Leute schon vorverstorben, unter anderem auch der berühmte Schauspieler Alexander Moisi. Und so ist es also ein gewisses Ritual geworden und dann gab es auch ein Politikum. Der berühmte eben Albert Bassermann, den heute nur noch Eingeweihte kennen werden, der hat im Nachkriegsösterreich, Ifland war Österreicher, hat er 1954 oder nach seinem Tod, 52, 54, weiß nicht wann der genau ernannt wurde, den Ring Werner Kraus vermacht. Das war mal einer der ganz großen Heroen des deutschsprachigen Theaters, vor dem Krieg und nach dem Krieg aber höchst umstritten geworden, dass er eben ein Protagonist war des berüchtigten antisemitischen Films Jud Süß. Er war jemand, der sich den Nazis angedient hatte. Und dieser Werner Kraus wiederum, der hat ihn von 54 bis 59 getragen, was viele nicht für einen Fortschritt hielten. Und der hat ihn dann kurioserweise dem Vorgänger von Bruno Ganz vermacht, Josef Meinrad, ein österreichischer, sehr geachteter Nestroy-Spieler, ein Komödiant, aber keine mitteleuropäische oder gar internationale Größe, gar nicht vergleichbar mit Bruno Ganz. Und da ist noch das Lustige, dass Werner Kraus, das war auch nicht so ganz klar, angeblich auf seinem Totenbett noch etwas gesagt hätte, weil irgendwie war das nicht ganz klar, wem er ihn vermacht hat. Und da wollen manche nur gehört haben, mein Rat ist das und dazu kam es nicht mehr und die Verkürzung wurde mein Rat. So war Josef Meinrad derjenige, der Bruno Ganz bestimmt hatte.
Okay, also teilweise auch kuriose Ernennungen, die man heute nicht mehr so richtig nachvollziehen kann. Und auch, Sie haben schon angesprochen, Werner Kraus, ein durchaus umstrittener Preisträger. Aber was zeichnet denn, jetzt mal Kraus ausgenommen, die ehemaligen Träger des Ringes aus? Also was muss denn vielleicht auch aus Ihrer Warte jemand mitbringen, damit er als der würdigste Schauspieler gelten kann?
Naja, ich finde solche Superlative, der würdigste Schauspieler oder so, sowas, die gibt es ja nie. Man kann nicht sagen, jemand ist der beste Schauspieler oder sowas, weil man das nicht naturwissenschaftlich messen kann, wie irgendjemand, der 100 Meter rennt und eben der schnellste ist mit der Steuerung. Stoppuhr. Also sicher ist, dass diese Vorgänger, außer Werner Krauss und Bassermann, dann ganz ins 19. Jahrhundert zurückgehend, jetzt nicht so bedeutend waren. Also Bruno Ganz war der 8. Träger des Rings und 5 mindestens oder so, die kennt heute kaum noch jemand. Also Bruno Ganz, das war natürlich schon eine tolle Wahl, weil er war durch den Aufstieg der Berliner Schaubühne und seine Rollen als Protagonist von Regisseuren wie Peter Stein, Peter Zadek, Klaus-Michael Grüber, später auch Luc Bondy, war er natürlich wirklich ein zentraler Schauspieler seiner Generation, und zwar im Theater wie auch im Film. Und jemanden Vergleichbaren hätte man jetzt eigentlich nur gehabt, wenn Gerd Voss noch leben würde, der aber 2014, also schon vor Bruno Ganz, verstorben ist. Und möglicherweise hatte ja Ganz mal ursprünglich auf den Zettel, den er schreiben musste und der hinterlegt werden muss, ich glaube beim österreichischen Kulturministerium, möglicherweise hatte er da Gerd Voss draufgeschrieben. Das wäre jetzt zum Beispiel ein Problem, wenn jetzt der Umschlag geöffnet würde und er hätte inzwischen niemanden neuen benannt.
Jetzt haben Sie schon angesprochen, Bruno Ganz war der letzte Preisträger. Werner Krauss war dem Namen nach auch ein Mann. Jetzt gibt es heute Stimmen, unter anderem das Fachmagazin Theater Heute fordert das, dass erstmals eine Frau den Ring bekommen sollte. Und auch Bruno Ganz hat wohl zu Lebzeiten noch angedeutet, dass es möglicherweise auch in diese Richtung gehen könnte. Für wie realistisch halten Sie denn dieses Szenario?
Also ich glaube, weil es da keine ganz festen Regeln gibt, dass es nicht irgendwie da in einem durch eine Stiftungsurkunde oder so etwas in Stein gemeißelt, wäre das auch durchaus eine schöne Idee, dass man sagt, das ist ein Schauspieler- und Schauspielerinnenpreis, also für Menschen, die auf der Bühne stehen, und Menschen sind bekanntlich auch Frauen. Und Bruno Ganz war ein großer Frauenfreund, beruflich wie privat. Also warum sollte das nicht der Fall sein? Ich finde, man sollte darauf jetzt nicht unbedingt eine große Gender-Debatte aufbauen, aber ich könnte mir das sehr gut vorstellen, hätte persönlich als Theaterkritiker und ehemaliger übrigens Herausgeber der Zeitschrift Theater Heute, die Sie genannt haben, da überhaupt nichts dagegen.
Dann lassen Sie uns zum Schluss noch auf den möglichen Nachfolger oder die mögliche Nachfolgerin blicken. Da geistern ja Namen wie Lars Eidinger, Martin Wuttke oder Ulrich Tukur durch die Medienwelt. Wer ist denn Ihr Favorit?
Also sagen wir mal von den Männern, Ulrich Tukur hätte ich nichts dagegen, aber ich glaube, die wirklich bedeutendsten wären entweder Edgar Selge oder Ulrich Mattes, vielleicht auch Burkhard Klausner, Martin Wuttke kann man sicher nennen, Jens Harzer ist vielleicht ein Favorit, weil der sehr befreundet war, das war ein junger Adept sozusagen von Bruno Ganz, und Bruno Ganz hatte ihn sich einmal, als er selber einen Preis bekam, als Laudator gewünscht. Unter den Frauen wäre meine Favoritin Sandra Hüller natürlich, die Hauptdarstellerin auch aus Toni Erdmann, die auch als Theaterschauspielerin überragend ist. Eventuell auch noch Dörte Lysewski, die allerdings mehr zuletzt in Paris auch gespielt hat. Birgit Minichmeier wurde genannt, Wiebke Puls. Also das wären so Namen, die man sich dort vorstellen könnte.
Es bleibt also spannend. Wir werden es in den nächsten Tagen erfahren, wer der nächste Preisträger oder die nächste Preisträgerin des Iflandrings wird. Das war ein Gespräch mit dem Theaterkritiker Peter von Becker. Vielen Dank für das Gespräch, Herr von Becker.
Ja, ich danke Ihnen.